Stell dir vor, man sagt dir, du bist ein unbesiegbarer Gewinner. Also wirklich der ultimative Champion des Universums.
Ja, das ist ja an sich erstmal eine ziemlich gute Nachricht, oder?
Eigentlich schon. Aber jetzt stell dir vor, du kriegst das exakt in dem Moment gesagt, in dem du, und das ist jetzt kein theoretisches Gedankenspiel, an einem Pfahl gebunden wirst, um bei lebendigem Leib verbrannt zu werden.
Wahnsinn, das ist eine absolut brutale, paradoxe Realität.
Richtig. Und genau das war die Realität der Menschen, über die wir heute sprechen. Wir blicken heute auf eine Landschaft aus antiken Texten, die, ehrlich gesagt, extrem komplex und ziemlich emotional aufwühlend ist.
Absolut, das lässt niemanden kalt.
Wir nehmen dich heute mit auf eine tiefgründige Analyse, und zwar basierend auf einer theologischen Vorlesung von Dr. Craig Keener. Es geht um den neutestamentlichen Römerbrief.
Genau, ganz speziell um die Kapitel 8, Vers 23, bis hin zu Kapitel 9, Vers 16.
Und unsere Mission heute ist es, diese wirklich dichten Passagen aufzubrechen. Wir wollen verstehen, wie ein jahrtausendealter Text direkte, ungeschönte Antworten auf unser, modernstes Gefühl von Weltschmerz, Isolation und diesen ständigen Kampf um Bedeutung liefert.
Und genau da liegt auch die Faszination, weißt du? Diese Texte schweben ja nicht in einem luftleeren, rein philosophischen Raum.
Mhm, die sind total geerdet.
Richtig geerdet. Der Autor, also der Apostel Paulus, verankert diese kosmischen theologischen Ideen, sowas wie Vorherbestimmung, den Heiligen Geist und unerschütterliche Hoffnung, in der dreckigen, blutigen Realität des antiken Roms.
Ja, das ist kein rosarotes Wunschdenken.
Eben nicht. Um zu begreifen, wie eine derart radikale Hoffnung angesichts realer Grausamkeit überhaupt überleben konnte, müssen wir untersuchen, wie diese Menschen die Welt gesehen haben. Weit über das Offensichtliche hinaus.
Das ist der perfekte Ansatzpunkt. Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Wenn wir uns den Text ansehen, gibt es hier einen extremen Kontrast. In Römer 8 lesen wir vom ultimativen geistlichen Triumph. Ich meine, der Heilige Geist taucht hier öfter auf als irgendwo sonst in der Bibel.
Ja, die Dichte ist da wirklich bemerkenswert.
Aber direkt danach, wenn wir Kapitel 9 erreichen, stürzt Paulus in eine bodenlose Verzweiflung. Also, bevor wir verstehen, wohin diese emotionale Achterbahnfahrt führt, müssen wir klären, wo wir uns am Ende von Kapitel 8 eigentlich befinden.
Genau, das ist wichtig für den Kontext.
Dr. Keener beschreibt unseren Zustand dort als eine Art theologischen Warteraum. Ein Leben im Ständigen schon jetzt, aber noch nicht. Wie genau definiert er diese Spannung in der Vorlesung?
Um diese Spannung wirklich spürbar zu machen, zieht die Vorlesung das historische Konzept eines neuen Exodus heran.
Ah, also wie bei Mose.
Genau. Denk an die historische jüdische Erzählung. Die Israeliten wurden aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Das war die Erlösung, das völlig greifbare Wunder.
Aber sie waren noch nicht am Ziel.
Richtig. Sie wachten am nächsten Tag nicht einfach im gelobten Land auf. Sie fanden sich in einer rauen, unbarmherzigen Wüste wieder, durch die sie jahrzehntelang wandern mussten.
Das muss extrem frustrierend gewesen sein.
Absolut. Und Paulus nimmt diese Blaupause und legt sie direkt über die Realität der Gläubigen seiner Zeit. Der spirituelle Befreiungsschlag ist zwar passiert, aber
wir stecken immer noch mitten in der Wüste.
Exakt. Die Vorlesung weist darauf hin, dass Paulus von der ganzen Schöpfung spricht, die, wie er sagt, seufzt. Im griechischen Urtext schwingt hier sogar das Konzept von Entropie mit.
Entropie, also der physikalische Verfall.
Ja, der unausweichliche körperliche Verfall, das Altern, das schrittweise Zusammenbrechen von Ordnung in der Welt.
Weißt du, dieses Gefühl kennst du in der modernen Welt ja nur zu gut. Du hast vielleicht beruflich oder privat einen riesigen Meilenstein erreicht. Du hast innerlich dieses totale Gefühl von Durchbruch.
Mhm.
Aber der tägliche Grind, die Erschöpfung und einfach der physische Verfall deines Körpers, die holen dich jeden Morgen wieder ein. Das ist genau diese Wüste, von der wir hier reden.
Sehr gutes Bild. Und um in dieser Wüste nicht völlig den Verstand zu verlieren, spricht Paulus von den sogenannten Erstlingsfrüchten des Geistes.
Erstlingsfrüchte. Das klingt jetzt sehr nach antiker Landwirtschaft.
Ist es auch. In der damaligen Landwirtschaft war die erste geerntete Frucht nicht einfach nur so ein Gutschein für später. Sie war materiell bereits ein echter Teil der zukünftigen Ernte.
Also ein echter Beweis, dass der Rest noch kommt.
Genau. Wir haben also jetzt schon die reale Substanz der zukünftigen Welt in uns, auch wenn der physische Körper noch voll und ganz den Gesetzen der Entropie unterworfen ist.
Also, das ist ja fast wie bei so einem modernen Phänomen. Stell dir vor, es ist wie bei einem unglaublich immersiven Filmtrailer, den du im Kino siehst. Die Anlage vibriert, du spürst die emotionalen Höhen und Tiefen, du hast förmlich ein Stück des Films durchlebt.
Ja, du bist total drin.
Und du weißt, dieses Werk ist ein Meisterwerk. Aber dann geht das Licht an, der Trailer ist vorbei und du musst noch monatelang durch den tristen Alltag gehen, bis die eigentliche Premiere stattfindet.
Das trifft's ziemlich gut.
Du hast den Vorgeschmack quasi im Blut, aber du wartest noch auf die vollständige Erlösung der Handlung.
Und interessanterweise war genau diese zeitliche Verzögerung, dieses Warten auf die Premiere, für die frühe Kirche eines der am schwersten zu verteidigenden Konzepte überhaupt.
Echt? Warum das?
Weil frühe christliche Denker, wie zum Beispiel Justin der Märtyrer im 2. Jahrhundert, enorm viel Zeit damit verbringen mussten, Kritikern zu erklären, warum der Messias in zwei Phasen kommen musste.
Die Leute haben sich also gefragt, warum noch alles so kaputt ist.
Ganz genau. Kritiker fragten, wenn Erlösung real ist, warum leidet die Welt dann noch so offensichtlich? Warum schnippt Gott nicht mit dem Finger und repariert sofort alles?
Und was war die Antwort?
Die theologische Antwort lautet, diese Zwei-Phasen-Struktur ist notwendig, weil sie überhaupt erst den Raum für Gnade und menschliche Transformation öffnet.
Ah, verstehe.
Wir leben zwar im irdischen Leiden, trainieren aber unseren Charakter durch eine himmlische Hoffnung, die bereits, wie durch diese Erstlingsfrüchte, greifbar ist.
Okay, also das klingt auf dem Papier alles großartig. Aber wenn ich im antiken Rom buchstäblich ums Überleben kämpfe oder heute mit tiefer, echter Isolation konfrontiert bin,
dann reicht ein theoretisches Konzept nicht aus.
Genau. Dann hilft mir das Konzept eines Trailers oder einer Erstlingsfrucht nur bedingt weiter. Wenn man in der Wüste wirklich am Verhungern ist, wie überlebt man das mental?
Da greift die Vorlesung einen faszinierenden Mechanismus auf. Paulus beschreibt Gott als den Erforscher der Herzen.
Was bedeutet das praktisch?
Wenn du in dieser Wüste völlig am Ende bist und nicht einmal mehr die Worte findest, um auch nur einen vernünftigen Gedanken zu fassen, übernimmt der Geist in dir.
Er betet also für uns.
Ja, er artikuliert deine tiefsten, unaussprechlichen Bedürfnisse. Du musst nicht die perfekte theologische Formel beten, weil die Kommunikation gewissermaßen automatisiert und übersetzt wird.
Das ist schon mal eine Erleichterung.
Aber das ist nur die innere Dimension. Es gibt dann noch ein externes Support-Team.
Da muss ich aber kurz einhaken. Wenn wir uns Paulus selbst ansehen, er war zum Beispiel in Athen völlig isoliert.
Oh ja, das war eine extreme Situation.
Er stand da auf dem Areopag vor diesen hochgebildeten Philosophen, die ein komplett anderes Weltbild vertraten und ihn bestenfalls, naja, als belustigenden Schwätzer ansahen.
Genau, die haben ihn überhaupt nicht ernst genommen.
Er hatte da keine Gemeinde hinter sich. Keinen Rückhalt. Wie greift in so einer extremen äußeren Isolation dieses System, von dem du sprichst?
Wenn die innere Überzeugung ins Wanken gerät, verlagert Paulus den Fokus auf die höchste kosmische Ebene. Er sagt, Christus selbst tritt vor dem Thron Gottes für uns ein.
Okay, das ist ein starkes Bild.
Um zu verstehen, warum dieses Bild für die damaligen Zuhörer so unfassbar revolutionär war, müssen wir uns die jüdische Tradition ansehen.
Was glaubten die damals?
Dort war die Vorstellung eines himmlischen Gerichtssaals sehr, sehr real. Und in diesem Saal gab es den Satan, dessen primäre Funktion die des Anklägers war.
Also wirklich wie so ein Staatsanwalt?
Exakt. Spätere rabbinische Texte sprechen sogar davon, dass dieser Ankläger an 364 Tagen im Jahr vor Gott steht und all die Fehler der Menschen auflichtet.
Moment mal, 364 Tage. Lass mich raten, in der jüdischen Tradition hat das bestimmt wieder eine tiefere gematrische Bedeutung, oder? Das ist doch kein Zufall.
Da hast du absolut richtig kombiniert. In der jüdischen Zahlensymbolik, also der Gematrie, hat das hebräische Wort Satan exakt den numerischen Wert 364.
Krass, das passt ja perfekt.
Die Logik der Rabbiner war also, an 364 Tagen hat er die Macht anzuklagen, außer an einem einzigen Tag im Jahr.
Dem Yom Kippur.
Genau, dem Versöhnungstag. Und Paulus nimmt nun dieses fest etablierte juristische Bild und stellt es komplett auf den Kopf.
Wie macht er das?
Er argumentiert. Weil Jesus jetzt physisch und spirituell als Fürsprecher, als sogenannter Paraklet, was wörtlich Verteidiger bedeutet, im Himmel präsent ist, nimmt er diesen Platz ein.
Er blockiert quasi den Ankläger.
Ja, wo der ultimative Verteidiger permanent steht, ist der Raum für den Ankläger schlichtweg blockiert. Die himmlische Anklagebank ist dauerhaft geschlossen.
Wahnsinn, das ändert die Perspektive natürlich komplett. Wenn ich also in Athen oder heute in einer feindseligen Umgebung völlig isoliert bin, weiß ich, niemand kann mich auf der höchsten Ebene erfolgreich anklagen.
Du bist juristisch freigesprochen.
Aber wenn dieses kosmische Verteidigungsteam so makellos funktioniert, führt das doch logischerweise direkt zu einer der größten philosophischen Fragen überhaupt.
Du meinst die Vorherbestimmung?
Ich überhaupt Teil davon bin. War das mein freier Wille, mich diesem Verteidiger anzuvertrauen? Oder hat Gott von Anfang an vorherbestimmt, wer in diesem Gerichtssaal freigesprochen wird?
Tja, und damit betreten wir das absolute Minenfeld der sogenannten unzerbrechlichen Kette aus Römer 8.
Die berühmte Kette.
Paulus schreibt hier eine Abfolge, die unausweichlich klingt. Wen Gott vorher erkannt hat, den hat er vorher bestimmt, berufen, gerechtfertigt und schließlich verherrlicht.
Das klingt sehr final.
Ist es auch. In der Theologiegeschichte spaltet genau dieser Satz die Denker bis heute. Dr. Kiener beleuchtet in der Vorlesung die zwei großen Lager, die Calvinisten und die Arminianer.
Okay, lass uns das kurz entschlüsseln, damit wir wissen, warum diese Lager so vehement diskutieren. Was ist der Kernantrieb beider Seiten?
Für Calvinisten steht die absolute Souveränität Gottes im Mittelpunkt. Ihre Logik ist ziemlich straight. Wenn Gott nicht bis ins kleinste Detail die vollständige Kontrolle über die Erlösung hat, dann ist das Universum dem Chaos überlassen.
Und seine Versprechen wären nicht sicher?
Genau. Also betonen sie die Vorherbestimmung extrem. Arminianer hingegen schauen viel stärker auf die menschliche Verantwortung.
Was ist deren Argument?
Ihr Argumentationsstrang besagt, wenn der Mensch keine echte Wahl hat, dann ist Liebe nicht real, sondern nur ein programmiertes Skript, das abläuft. Gott muss den freien Willen zulassen, andernfalls sind all seine Aufrufe zur Umkehr völlig bedeutungslos.
Macht auch Sinn.
Kiener weist darauf hin, dass Römer 8 tatsächlich stark calvinistisch klingt, nach einem determinierten, festen Plan. Aber wenn man zum Beispiel den Hebräerbrief liest, findet man dort sehr deutliche Warnungen davor, vom Glauben abzufallen.
Was ja bedeuten würde, dass man eine Wahl hat.
Richtig, und das stützt eher die arminianische Sicht der Eigenverantwortung.
Weißt du, es ist im Grunde wie bei der Architektur eines gigantischen Open-World-Videospiels.
Oh, interessanter Vergleich. Wie meinst du das?
Naja, du spielst dieses Spiel und hast das absolute Gefühl von freiem Willen. Du entscheidest, ob du nach links gehst, Quests annimmst oder Fehler machst. Deine Entscheidungen haben reale Konsequenzen in dieser Spielwelt.
Mhm. Du steuerst die Figur.
Aber gleichzeitig hat der Chefentwickler den Code geschrieben. Er kennt alle möglichen Enden. Er hat die physikalischen Gesetze der Welt programmiert und das übergreifende Narrativ bereits fertiggestellt.
Ah, ich verstehe.
Deine Freiheit ist völlig real. Aber sie existiert absolut innerhalb der Parameter, die der souveräne Schöpfer festgelegt hat. Das schließt sich doch in einem multidimensionalen Raum gar nicht zwingend aus.
Das ist wirklich ein hervorragendes Modell, um zu verstehen, wie man in der Antike darüber dachte. In der modernen westlichen Welt wollen wir ja oft zwingend so eine Entweder-Oder-Lösung haben.
Wir denken sehr in Schubladen.
Genau. Aber in der jüdischen Antike war man da deutlich flexibler. Die Vorlesung erwähnt hier die Essener. Das ist jene radikale jüdische Gruppe, die uns die bekannten Qumran-Rollen hinterlassen hat.
Die vom Toten Meer, ja?
Richtig. Sie und übrigens auch die Pharisäer hielten oft beide Realitäten einfach gleichzeitig aufrecht. Sie glaubten tief an Gottes absolute Vorsehung, lehrten aber im selben Atemzug die harte menschliche Verantwortung für jede einzelne Tat.
Sie haben also gar keinen Widerspruch gesehen?
Kaum. Und für die frühe christliche Kirche gab es dann später noch einen anderen sehr praktischen Grund, warum sie den freien Willen massiv betonen musste.
Und der wäre?
Der astrologische Determinismus.
Astrologie?
Ja. In der griechisch-römischen Welt glaubten enorm viele Menschen, dass ihr Schicksal blind und unausweichlich in den Sternen geschrieben stand.
So nach dem Motto, ich kann eh nichts tun, die Sterne sind schuld.
Exakt. Die Kirchenväter mussten den freien Willen also schon allein deshalb verteidigen, um den Menschen zu zeigen, ihr seid keine Sklaven der Planetenbewegungen. Eure Entscheidungen bedeuten etwas.
Okay, das verdeutlicht echt die Mechanismen hinter diesen großen theologischen Konzepten. Aber lass uns den Bogen mal zurück in die römischen Straßen spannen, in die Realität.
Gerne.
Paulus erreichte in Kapitel 8 den Höhepunkt und fragt so richtig triumphierend: Wer kann uns scheiden von der Liebe Christi? Und dann rattert er eine Liste von Dingen herunter: Trübsal, Angst, Hunger, Blöße, Gefahr und das Schwert.
Eine sehr heftige Liste.
Ja, aber das klingt für uns heute oft nach so poetischen Metaphern für schlechte Tage, weißt du. Aber das waren handfeste, blutige Realitäten für die Leute damals, oder?
Absolut handfest. Wir dürfen echt nicht vergessen, an wen dieser Brief ging. Die Empfänger lebten mitten im Zentrum des Imperiums.
In Rom selbst.
Nehmen wir mal den Hunger auf der Liste. Rom war eine Megametropole mit rund 1 Million Einwohnern, damals unter Kaiser Claudius. Eine solche Masse an Menschen in der Antike zu ernähren, war ein absoluter logistischer Albtraum.
Die mussten das Essen ja irgendwoher importieren.
Ja, Rom war komplett abhängig von riesigen Getreideschiffen aus Ägypten. Sobald Stürme die Flotten aufhielten, stürzten die Getreidepreise das Volk in extremen Hunger. Und das führte oft zu brutalen Aufständen.
Und was ist mit Blöße? Das verbinden wir heute meistens so mit Schamgefühlen oder so. Aber historisch bedeutet das doch was viel Härteres.
Es bedeutete abgrundtiefe, bittere Armut. Dr. Kehner zitiert da antike Papyri, die ganz klar belegen, dass ein durchschnittlicher Arbeiter oder Bauer damals oft buchstäblich nur ein einziges Kleidungsstück besaß.
Nur eins.
Nur eins. Wenn es zerriss oder auch nur gewaschen werden musste, besaß diese Person schlichtweg gar nichts mehr. Sie war der Witterung völlig schutzlos ausgeliefert.
Das ist unvorstellbar heute.
Und das Schwert auf der Liste von Paulus ist eben auch nicht einfach nur irgendeine Waffe, die erwähnt wird. Es ist ein ganz spezifischer juristischer Fachbegriff, das Jus Gladii.
Das Recht des Schwertes.
Richtig. Das war das exklusive Recht der hochrangigen römischen Beamten, die Todesstrafe durch Enthauptung zu verhängen. Es stand für die absolute tödliche Macht des Staates.
Puh, das wirft für mich eine massive logische Frage auf, wenn wir uns den historischen Verlauf ansehen.
Nämlich?
Nur wenige Jahre, nachdem Paulus diese Liste geschrieben hat, brauchte Kaiser Nero ja einen Sündenbock für den großen Brand von Rom.
Ja, im Jahr 64.
Und er wählte ausgerechnet die Christen. Historiker beschreiben das so detailliert, wie sie in Neros Gärten an Pfähle gebunden und angezündet wurden, um als menschliche Fackeln seine nächtlichen Partys zu beleuchten.
Es war grauenhaft.
Andere wurden in Tierhäute genäht und von Hunden zerfleischt. Wie kann Paulus im vollen Wissen um diese extremen Bedrohungen behaupten, Gläubige seien, wie das griechische Wort sagt, Hyperüberwinder? Das muss doch für jemanden, der gerade bei lebendigem Leib verbrennt, wie zynischer Hohn klingen.
Das ist die entscheidende Frage. Und genau an diesem Punkt entscheidet sich, ob man den Kern der neutestamentlichen Botschaft wirklich verstanden hat. Paulus definiert Sieg nämlich nicht als das Ausbleiben von Leid.
Das ist ein krasser Unterschied zu heute.
Das ist der absolute Schlüssel. Leiden, Hunger oder das Schwert des Kaisers sind in der Theologie von Römer 8 keine Beweise dafür, dass Gott einen Menschen bestraft oder gar verlassen hat.
Und heute denken wir oft genau das.
Ja, es ist ein fatales Missverständnis vieler westlicher Gesellschaften, zu glauben, dass Wohlstand automatisch ein Zeichen göttlicher Gunst und Leid ein Zeichen göttlicher Ablehnung sei.
Dr. Kehner bringt in seiner Vorlesung ja ein sehr pointiertes Beispiel dazu, wie diese Arroganz in der Moderne so aussieht.
Ja, er reflektiert da völlig neutral über die amerikanische Theologielandschaft der letzten Jahrzehnte. Er weist darauf hin, dass Stimmen aus extrem unterschiedlichen politischen Lagern,
also egal ob links oder rechts,
ganz genau, egal ob der linksgerichtete Prediger Jeremiah Wright oder der rechtskonservative Pat Robertson, beide zogen scharfe Kritik auf sich, als sie suggerierten, westliche Nationen könnten aufgrund ihrer Arroganz von einem kommenden Gericht getroffen werden.
Das wollten viele nicht hören.
Die Annahme, wir seien im Westen irgendwie immun gegen das, was Christen weltweit erleiden, ist trügerisch. Der wahre Triumph eines Hyperüberwinders liegt eben nicht darin, dass das Feuer nicht brennt,
sondern
er liegt in der unzerstörbaren Gewissheit, dass selbst das Feuer, das den physischen Körper vernichtet, die wahre Identität und die Bindung an Gottes Liebe nicht antasten kann.
Wow. Das ist eine Ebene der Widerstandsfähigkeit, die echt schwer zu fassen ist. Aber wenn wir von jemandem wie Kaiser Nero sprechen, der derart perverse Grausamkeiten anordnet, da denkt doch jeder antike Leser unweigerlich, Das ist nicht nur menschlicher Wahnsinn.
Man sucht nach etwas Größerem dahinter.
Ja, da wirken andere Kräfte. Und Paulus greift das ja direkt auf, erweitert seine Liste und spricht plötzlich von Engeln und von Mächten und Gewalten.
Richtig. Paulus bewegt sich hier in einem sehr tief verwurzelten jüdischen Weltbild. In der Literatur der Zeit, also sowas wie dem Buch Henoch oder auch im kanonischen Buch Daniel, taucht das Konzept der territorialen Geistwesen auf.
Territoriale Geistwesen. Wie Schutzengel der Nationen.
Genau so. Daniel spricht zum Beispiel ganz explizit vom Prinzen von Persien. Dahinter steckt die Vorstellung, dass hinter menschlichen Regierungen und Imperien reale, unsichtbare, oft extrem korrumpierte geistliche Mächte operieren, die die Herrscher wie Marionetten für ihre zerstörerischen Zwecke nutzen.
Wenn ich das so höre, drängt sich mir sofort ein Bild aus der heutigen Zeit auf.
Was meinst du?
Es gibt ja heute Strömungen, die man als Spiritual Warfare, also geistliche Kampfführung, bezeichnet. Da stellen sich Leute buchstäblich hin, brüllen in den Himmel und versuchen Dämonen oder diese gefallenen Engel aktiv herauszufordern, um die Weltpolitik umzustürzen. Ist das die Konsequenz aus dem, was Paulus hier schreibt?
Keineswegs. Und hier zieht die Vorlesung eine extrem scharfe und wichtige Grenze. Warum weisen neutestamentliche Autoren wie Judas und Petrus genau dieses Verhalten scharf zurück?
Weil es gefährlich ist.
Weil es den grundlegenden Mechanismus der Erlösung ignoriert. Wenn jemand himmlische Mächte anschreit oder verspottet, begibt er sich auf deren irdische Ebene herab. Das theologische Argument ist aber, dass Christus durch seine Auferstehung diese Mächte bereits kosmisch entwaffnet und sich weit über sie erhoben hat.
Der Kampf ist also schon vorbei.
Ja. Wer also einen irdischen, verbalen Kampf gegen diese Mächte führt, handelt wie jemand, der nicht glaubt, dass der Krieg auf der höchsten Ebene längst entschieden ist.
Das macht total Sinn.
Es ist im Grunde ein theologischer Rückschritt. Die Lösung ist eben nicht, Dämonen anzuschreien, sondern in der tiefen Gewissheit zu ruhen, dass jedes Imperium, egal ob Persien, Rom oder unsere modernen Supermächte, irgendwann zu Staub zerfallen wird, während die Herrschaft Christi bleibt.
Okay, also wenn wir Kapitel 8 jetzt mal abschließen, haben wir im Grunde den Gipfel der Sicherheit erreicht. Die Anklage im Himmel ist fallen gelassen, weder Hunger noch das Schwert des Kaisers noch unsichtbare Dämonen können diese Sicherheit erschüttern.
Alles ist sicher.
Die Spannung, das schon jetzt, aber noch nicht, ist fast aufgelöst in reine Hoffnung. Und dann blättern wir um zu Kapitel 9 und es gibt ein brutales Schleudertrauma.
Das ist wirklich ein harter Bruch?
Paulus sagt plötzlich, er habe eine große Traurigkeit und unaufhörlichen Schmerz in seinem Herzen. Warum stürzt er von der Spitze dieses unglaublichen Berges direkt in so ein emotionales Tal?
Weil dieser gigantische kosmische Sieg eine ziemlich tragische irdische Schattenseite hat. Paulus wendet seinen Blick in Kapitel 9 auf sein eigenes Volk, die Israeliten.
Und die meisten haben nicht geglaubt.
Richtig. Sein tiefer Schmerz resultiert aus der Tatsache, dass die große Mehrheit seines Volkes den Messias und diese unglaubliche Befreiung, die er gerade in Kapitel 8 geschildert hat, nicht erkannt hat. Er ist darüber innerlich so zerrissen, dass er eine unfassbare Aussage trifft.
Welche Aussage?
Er sagt, er wäre bereit, selbst verflucht und von Christus getrennt zu werden, wenn es seinem Volk die Rettung brächte.
Wow. Er würde seine eigene Erlösung aufgeben.
Ja, er stellt sich damit ganz bewusst in die direkte Tradition von Mose. Der hatte nämlich nach der Episode mit dem goldenen Kalb Gott angeboten, selbst aus dem Buch des Lebens gestrichen zu werden, nur um das Volk zu retten.
Das zeigt echt, wie sehr er sie liebt. Er listet dann im griechischen Text mit großer literarischer Eleganz auf, was die Israeliten alles besitzen. Die Väter, die Gesetzgebung, die Herrlichkeit, die Verheißungen. Er zeigt, wie unfassbar nah sie an der Wahrheit dran sind.
Und genau an diesem Punkt, wo man denkt, es reicht ihm, holt Paulus zum theologischen Gegenschlag aus. Er muss nämlich erklären, warum Gottes Verheißungen scheinbar nicht für alle Israeliten funktionieren.
Und wie erklärt er das?
Seine Analyse lautet schlichtweg, Biologie ist kein Heilsgarant. Er durchforstet die gesamte jüdische Geschichte und zeigt die Mechanik von Gottes Plan auf. Abraham hatte zwei Söhne, Ismael und Isaak. Aber nur durch Isaak ging die geistliche Linie weiter.
Und dann bei Isaaks Söhnen.
Genau, Isaak hatte Zwillinge, Esau und Jakob. Die waren sogar im selben Mutterleib. Aber Gott wählte Jakob. Der Mechanismus, den Paulus hier offenlegt, ist extrem radikal. Gottes Wahl und Gnade beruhen niemals auf ethnischer Abstammung oder auf menschlichen Verdiensten.
Das ist ein harter Schnitt, aber er schlägt eine direkte Brücke zu jedem, der uns heute zuhört. Denn das Prinzip bleibt ja exakt dasselbe.
Wie meinst du das für heute?
So wie sich ein antiker Jude nicht darauf verlassen konnte, dass er rein genetisch von Abraham abstammt, so sehr warnt die Vorlesung uns heute vor einer völlig falschen Sicherheit. Der prägnante Satz aus der Quelle dazu lautet: Gott hat keine Enkerkinder.
Ein fantastischer Satz.
Du kannst noch so oft erzählen, dass deine Großeltern tiefgläubig waren oder dass deine Familie immer brav in die Kirche ging. Das rettet dich am Ende nicht. Jeder Einzelne steht vor der Aufgabe, diese Gnade ganz persönlich für sich selbst zu greifen.
Und ironischerweise ist es genau diese totale Entmachtung des menschlichen Egos, die uns am Ende überhaupt erst frei macht.
Weil wir nichts beweisen müssen.
Exakt. Paulus nimmt uns jede Möglichkeit, uns auf unsere Herkunft, unsere Leistung oder unser Bankkonto zu berufen. Wir stehen vor Gott mit absolut leeren Händen. Aber, und das ist der Clou, weil das Heil nicht auf unserer Leistung basiert, kann unsere eigene Schwäche es eben auch nicht zerstören.
Ah.
Das ist die eigentliche Ursache für diese unerschütterliche Gewissheit aus Kapitel 8. Nebenbei bemerkt, unterstreicht Paulus die Majestät Christi in diesem Kontext in Römer 9, Vers 5, indem er ihn implizit direkt als Gott über alles lobt.
Was sehr selten ist bei ihm.
Ja, aber das passt eben perfekt zu der absoluten Souveränität, die dieses ganze Kapitel durchzieht.
Weißt du, wir sind heute wirklich durch ein gewaltiges philosophisches und historisches Terrain navigiert. Wir haben verstanden, warum wir in diesem Warteraum des Lebens, in diesem ständigen Seufzen der Entropie ausharren müssen, aber durch die Erstlingsfrüchte bereits eine absolut reale Hoffnung in uns tragen.
Wir haben auch gesehen, wie der himmlische Gerichtssaal für den Ankläger verschlossen ist.
Genau, weil unser Verteidiger den Raum einnimmt. Wir haben die massive Logik hinter Vorherbestimmung und freien Willen anhand der Architektur so eines souverän programmierten Spiels betrachtet. Und vor allem haben wir gelernt, dass wahre Überwinder nicht dem Leid einfach entkommen, sondern in der Gewissheit ruhen, dass selbst Neros Feuer sie nicht von Gottes Liebe trennen konnte.
Es ist letztlich ein Bauplan. Ein Bauplan, der zeigt, wie man in einer tief zerbrochenen Welt psychologisch und spirituell überlebt, indem man den Blick auf die richtige Autorität richtet.
Und genau dazu möchte ich dir, der du uns gerade zuhörst, einen letzten, sehr persönlichen Gedanken aus der Vorlesung mitgeben. Dr. Kina erzählte von einem Moment, in dem er in einem Gottesdienst stand. Sein Kopf war voller Stress. All diese Buchprojekte, die akademischen Verpflichtungen, sein Ruf als anerkannter Theologe.
Das Übliche, was uns alle umtreibt.
Er dachte darüber nach, wie unfassbar wichtig seine Arbeit sei. Und plötzlich durchfuhr ihn eine eisige, aber irgendwie auch total befreiende Klarheit. All diese Titel, all diese Projekte, auf die er so unglaublich stolz war, werden eines Tages vergehen und völlig bedeutungslos sein.
Nichts davon bleibt.
Das Einzige, was die Ewigkeit überdauert, ist die einfache Realität, ein Kind Gottes zu sein. Bedingungslos geliebt aus purer Gnade. Deshalb frage ich dich heute ganz direkt, wenn du jetzt in diesem Moment all deine beruflichen Titel, deine To-Do-Listen und dein gesamtes gesellschaftliches Ansehen wie so einen alten Mantel ablegen müsstest.
Wenn nichts mehr da wäre.
Genau. Wenn rein gar nichts mehr übrig wäre, worauf du stolz sein könntest. Wie würde die nackte Tatsache, dass dein einziger Wert darin besteht, von der höchsten Macht des Universums fehlerfrei geliebt zu werden, die Art und Weise verändern, wie du heute deiner größten Angst begegnest? Nimm diesen Gedanken einfach mal mit in deinen Tag. Danke, dass du heute mit uns in die Tiefe gegangen bist.